Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und diese Woche wieder mit Schwester Lisa.
Hi.
Hallo. Lisa ist wieder mit dabei. Und wer sie noch nicht kennt, muss sich die anderen Folgen anhören. Einfach.
Ja, wir haben viele Themen, wir haben keine Zeit, uns hier noch
vorzustellen. Nein, vor allem weißt du, warum wir es so schnell hier durchmachen müssen? Weil zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge online ist, heute noch nicht tatsächlich, aber zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge online ist, wollen wir Cyberpunk spielen. Das heißt, wir haben keine Zeit, Leute.
Jede Sekunde zählt.
Unsere Themen diese Woche. Eine Influencerin verkauft ein nacktes Kindheitsvideo von sich auf OnlyFans. Montana Black zeigt uns den zweiten Teil seines Hauses. Und nicht nur das, auch Interior-Design-Experte Tanzverbot lässt uns an seiner aufgeräumten Wohnung teilhaben. Der Vater einer großen YouTube-Familie stellt sich als Corona-Leugner raus und zieht die ganze Familie aus vielen erfolgreichen YouTubern mit in den Dreck. Eine weitere YouTuberin kehrt nach ihrem Shitstorm zurück und erzählt spannende Geschichten. Außerdem ist mal wieder jemand gecancelt worden und Shirin David bringt ein ganz neues Produkt raus, was die Influencer-Welt revolutionieren könnte. Bevor wir damit anfangen, Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist mal wieder Readly. Und falls ihr noch nicht mitbekommen habt, was das ist eure Gelegenheit, eure Lieblingsmagazine unbegrenzt überall jederzeit zu lesen. Denn über 5000 Magazine sind in der App zu einem Festpreis von 9,99 Euro im Monat. Es gibt da keine Extragebühren. Und ich sage das jedes Mal, weil ich das so krass finde, dass es unbegrenzter Zugriff auf all diese Magazine und teilweise kosten einzelne Ausgaben von diesen Magazinen schon mehr als die 9,99 Euro. Man kriegt aber alle. Da sind auch Magazine aus der UK und den USA dabei. Man kann einen Familienaccount anlegen mit 5 Profilen. Man kann das auf Smartphone, Tablet oder PC lesen. Man kann die Sachen runterladen und dann auch offline lesen. Und das ganze Ding ist auch noch monatlich kündbar. Und ich sage das hier gerne, wenn Readly dabei ist. GameStar, die M-Games, die ganzen Filmzeitschriften, die ich gerne lese. Sachen wie Photoshop-Tutorials kann man sich da in den jeweiligen Fachmagazinen angucken und so weiter. Aber ich finde gerade jetzt ist es nochmal spannender, jetzt zur Weihnachtszeit, weil ich nutze Readly in letzter Zeit, um mir das ein oder andere auch mal so Backmagazin und Kochmagazin anzugucken und so weiter. Weil man braucht ja solche Sachen ja auch nicht immer, weil Kekse backen, so das, da ist jetzt die Zeit für. Und da einfach dann mal die ganzen Zeitschriften auch dazu auszupacken, finde ich super. Man hat ja die Flexibilität, wenn man eh schon irgendwie das Abo hat, kann man ja, wenn man einfach mal, ich würde da gerne mal reingucken oder jetzt, keine Ahnung, Bitcoin geht gerade durch die Decke, dann gucke ich mir mal irgendwie eine Zeitschrift zum Thema Geld an und so weiter. Also da kann man auch wirklich sehr flexibel, auch einfach basierend auf dem, was gerade für einen interessant ist, einfach mal reinblättern und gucken, was sagen die gerade dazu. Das finde ich super. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, gibt es jetzt zusätzlich nochmal ein besonderes Angebot. Ihr kriegt das nämlich unter readly.com/Lästerschwestern mit einen Monat lang kostenlos zum Testen, dann aber auch noch 10% auf den Monatspreis. Das heißt, ihr könnt das jetzt einen Monat lang kostenlos testen und dann zusätzlich nochmal 3 Monate für nur 8,99 probieren. Das ist also noch günstiger. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, Link ist auch nochmal in den Shownotes oder wie gesagt de.readly.com/Lästerschwestern mit Ä. Ich würde sagen, traditionell, nachdem wir letzte Woche mit Interior Design angefangen haben, ist es auch in dieser Woche gut, ein kleines Update zu geben. Montana Black hat das nächste Stockwerk, ich finde es auch gut, dass er das so wochenweise macht, das spielt unserem Release-Rhythmus gut in die Karten, hat das nächste Stockwerk seines Haus revealed, der obere Stock. Was ist deine Meinung zum oberen Stockwerk?
Also wir sehen wieder diese indirekte LED-Beleuchtung, und ein Bett mit Unterbodenbeleuchtung. Ich glaube, das war das Spektakulärste
für mich. Also für mich gab es 3 Sachen, die ich irgendwie cool fand. Das eine ist der Kleiderschrank, die Küche, die zweite Küche und sein Schlafzimmer. Das sind, glaube ich, auch die Räume, die irgendwie am wichtigsten sind da oben. Zu der Küche einmal, also irgendwie hat dieses Haus halt 2 Küchen. Und
im Keller hat er ja auch überlegt, ob er da noch eine reinmacht.
Aber ich glaube, aber nicht, wenn er sie benutzt.
Nee, genau, weil vielleicht Airbnb mal. Aber genau, zweites Obergeschoss hat auch eine Küche. Und da können wir wieder eine Parallele auch zu Bibi und Julian ziehen, weil die haben ja auch 2 Küchen. Wobei die zweite kleinere Küche, die haben, ja mehr so eine Zureich-Vorbereitungsküche für Personal war. Ja. Und Montana Black hat einfach 2 große normal aussehende Küchen.
Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich finde, man hätte diesen Raum auch irgendwie anders nutzen können. Also wenn er sowieso, weil er sagt dann, er überlegt, die Küche rausnehmen zu lassen, um vielleicht einen Wintergarten draus zu machen oder irgendwie eine Dachterrasse anzubauen. Und mein Gedanke so war, du hast jetzt dein Haus gerade richtig schön gemacht, das ist alles neu und jetzt willst du in den ersten Stock wieder irgendwie Leute reinlassen, die alles rausreißen, alles wieder dreckig machen. Warum hast du die Küche nicht direkt rausnehmen lassen? Dann wär's zumindest ein leerer Raum gewesen oder so. Aber ja, er hat jetzt eine zweite Küche oben, die er nicht nutzt, außer wenn er Sachen aus dem Kühlschrank braucht, im Bett, für die er nicht ein Stockwerk nach unten gehen möchte.
Und Fischfutter, hat er doch auch gesagt, oder?
Weil in jedem Stockwerk irgendwie ein Aquarium ist, musst du auch in jedem Stockwerk einen Kühlschrank für Fischfutter haben, ist klar. Das Bett, und das fand ich auch so skurril, das Schlafzimmer ist super klein. Ist ein super kleines Schlafzimmer. Ich finde es tatsächlich von allen Räumen den ungemütlichsten, weil das Bett ist so komplett reingebaut. Also du hast quasi die Wand links, Wand hinten, Wand rechts. Und dann hast du nach vorne, glaube ich, so noch so ein 2 Meter oder so Platz, bis dann irgendwie eine andere Wand noch kommt. Aber es ist so super eng. Es fühlt sich nicht so an wie so ein, ich bin so ein, weißt du, diese typischen Master-Bedrooms in diesen Villen.
Das ist where the magic happens.
Das ist meistens so ein King-Size-Bett in einem 60-Quadratmeter-Raum mit lauter Platz ums Bett drumherum. Hast du wirklich so, hast den ganzen Raum, hast du auch eine krasse Aussicht in diesen großen Villen, wo du dann aus dem Bett so Fenster, der deckenhohe Fenster hast und du guckst so raus in die Natur. Mhm. Was ist bei Montana Black? Ist einfach nur so schwarzer Raum. Ich meine, er hat jetzt natürlich auch die Vorhänge extra runtergemacht, dass man nicht rausgucken kann, aber das Bett guckt auch nicht Richtung Fenster, sondern die Fenster sind so parallel zum Bett. Das heißt, du bist eigentlich zum Schlafen, bist du wirklich einfach in so einem dunklen Raum, Bett sieht gemütlich aus, aber ich glaube auch, wenn man so zur Seite rollt, hast du schnell mal diese seltsamen Holzkanten, die da irgendwie so eine Ablagefläche links und rechts machen, dann irgendwie im Kopf. Also irgendwie, ich bin nicht so der Fan vom Bett.
Ja, also das Bett ist halt auch riesig, ne? Also ich glaube deswegen, wenn man da so ein normales 1,40er Bett oder so reingestellt hätte, dann wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, seitlich neben dem Bett auch auf dem Boden zu stehen. Und jetzt muss man sich da halt dann immer so, also ich musste mir direkt vorstellen, wie er sich dann da immer so draufrobben muss auf dieses Bett, weil er kann sich ja nicht einfach so seitlich so reinlegen. Und was er aber auch gesagt hat, und das hatte dann war es kurz ein bisschen traurig und hatte dann für mich so den Vibe von so einem kleinen Jungen, der jetzt zum ersten Mal seine eigene Wohnung hat, von wegen, ja, und hier schlafe ich dann in diesem sehr großen Bett mit meinem Hund. So, sonst ist niemand da. Und dann dachte ich mir auch, sehr gut, aber dann kannst du dir halt auch so eine Unterbodenbeleuchtung da reinbauen, weil ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde in einer Bar oder so damals, als es noch Bars gab und man Menschen kennengelernt hat, vor langer, grauer Zeit, wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum ersten Mal mit jemandem nach Hause, den ich noch nicht so gut kenne.
Also Lisa in Buxtehude ist in der Bar. Montana Black wirft dir einen Blick zu und ihr lernt euch einfach ein bisschen kennen auf ein paar Drinks. Und er sagt so, komm mit mir nach Hause. Du steigst mit in sein Lambo und ihr fahrt in seine Garage. Wo ist der Punkt, wo du sagst, war vielleicht eine schlechte Idee?
Das Problem bei solchen Sachen ist ja auch, ich war schon öfter nicht in dieser Situation, aber in Situationen, wo du dann halt so eine Wohnung betrittst und du denkst so, ach, vielleicht Serienmörder, ich weiß es nicht. Und dann habe ich aber oft so das Ding, dass ich ja denke, ja, okay, gut, aber jetzt bin ich halt schon mal hier, ne?
Ach, dann.
Dann kann ich ja, so, du ziehst jetzt auch durch. Und die Sache ist aber bei diesem Bett mit dieser Unterbodenbeleuchtung, das ist wirklich das, da hatte ich dann auch kurz so, kennst du diesen Film mit dieser Hexe und dem fliegenden Bett?
Nee.
Ach, wie heißt er denn? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber es ist so ein 90er-Jahre-Kinderfilm, glaube ich. Und bei diesem Bett war ich mir auch nicht ganz sicher, ob sich das vielleicht noch so bewegen kann oder so. Weißt
und Hydraulik drunter noch.
Ja, genau. Und da würde ich mich nicht so gerne reinlegen, glaube ich.
Reinrobben.
Genau, würde ich mir jetzt nicht so gerne so sehr sexy, langsam reinrobben und mir dann den Kopf noch am Holzumbau anschlagen. Was er aber auch noch gemacht hat, und das fällt für mich dann auch so rein mit diesem, der Junge, der mit seinem Hund gemütlich in seinem riesengroßen Bett liegt alleine, ist der komplette Sternenhimmel. Mhm. Also die komplette Decke seines Schlafzimmers ist schwarz natürlich. Aber auf jeden Fall hat er halt so lauter verschiedene Sterne in die Decke integriert, so wie, und das erzählt er auch, und das hatte ich als Kind tatsächlich auch, es gab ja immer so Aufklebesterne, die konntest du in der Sonne oder so aufladen, dann hast du dir die nachts an die Decke geklebt.
Hatte ich auch.
Und dann hast du das Licht ausgemacht und dann hattest du halt das Gefühl so, oh, der Sternenhimmel über mir, voll schön. Das hat Montana Black in seinem neuen, in seiner neuen Supervilla auch und kann die wohl auch einzeln ansteuern. Und ich weiß gar nicht warum, vielleicht um so Sternkonstellationen auch mit Sternkonstellationen zu spielen. Ich weiß es nicht, aber das ist das Schlafzimmer.
Ja, und dann hat er sein Ankleidezimmer gezeigt, was gleichzeitig ein Werbespot ist für seine kleine Kooperationsmarke seiner Wahl. Und das muss ich sagen, finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Ankleidezimmer. Also es hat einfach viel Auswahl, also wie so ein Shopping. So könnte man quasi so einkaufen gehen, alles fein säuberlich. Und hat er natürlich alles nicht eingeräumt, sondern irgendwelche Bedienstete haben das gemacht. Und sie haben irgendwie Kleiderbügel bestellt. Auf jedem Kleiderbügel ist sein Logo, aber die lassen sie, also sie haben alles aufgehängt. Wir müssen alles wieder abhängen und die Kleiderbügel zurückschicken, weil die Kleiderbügel haben nicht genau die richtigen Maße, die sie eigentlich bestellt haben. Also ist auch so. Aber am besten fand ich eigentlich den Kontrast dazu, weil ich habe nämlich am selben Tag Tanzverbots neue Roomtour angeguckt. Und wow. Also er kündigt das mehrfach groß an, dass er extra aufgeräumt hat. Und ich habe trotzdem selten etwas so Ranziges und Unordentliches gesehen. Und es hat so wunderschöne Momente, wie zum Beispiel, wo er erklärt, dass er ja inzwischen auch Jeans trägt. Da liegen so zwei Jeans. Und ich glaube, wir müssen das Zitat an der Stelle hier einblenden, weil es ist einfach viel zu gut.
Hier ein interessantes Detail. Ich bin tatsächlich Jeansträger geworden. Das hätte ich von mir damals niemals erwartet, dass ich irgendwann mal Jeansträger werde, weil damals dachte ich mir immer, ah, dieser noble Müll, ich brauche das Zeug nicht. Oder?
Es gibt noch eine andere Stelle in dem Video, wo er realisiert, was Duschvorhänge sind.
Das ist einfach das Krasseste, wenn du hier so eine Badkonstruktion hast, und das haben ja die meisten Hochhäuser oder sowas, haben das ja genau so. Die haben das genau so, und dann kann man hier einfach so Duschvorhang vormachen und dann wird das Bad null nass. Ich schwöre dir, davor war meine halbe Wohnung unter Wasser, wenn ich duschen war, und jetzt gar nicht mehr, und ich finde das einfach geil.
Und generell, also man zeigt, dass er seine Küche irgendwie nie benutzt und was da alles an Zeug rumsteht, und also es ist wirklich der perfekte Kontrast zwischen so reiche YouTuber bauen sich die Villa ihrer Träume und dann hier ist mein Müll neben dem anderen Müll, und hier ist ein Regal, was ich irgendwie auf Amazon gekauft habe, wo all meine Kleidung einfach reingeschmissen wird, versus mein Ankleidezimmer, wo meine Bediensteten alles feinsäuberlich auf Logo bedruckte Bügel gehängt haben. Also das ist einfach super faszinierend. Und ich habe mich da gefragt, wirklich, wie viel Geld Tanzverbot wohl verdient? Weil entweder ihm ist das überhaupt nicht wichtig oder er hat einfach keine andere Wahl. Weil ich meine, er könnte sich ja auch einfach Möbel kaufen oder mal irgendwie jemanden, der seine Sachen reinigt und ordnet, mal anstellen oder so, keine Ahnung. Also irgendwie ist das alles so, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock drauf, vielleicht interessiert sie noch einfach nicht. Aber weil dann sieht man nämlich sein Streaming-Setup, und sein Streaming-Setup ist einfach so das Einzige in diesem ganzen Haus, was Overkill ist, und alles andere ist so, ist mir völlig egal. Also zeigt auch so, hier neben seiner Couch ist so eine Ecke, so hier, da liegen meine alten Computer. Also es ist auch sozusagen, wenn er einen neuen Computer hat, dann räumt ihr den nicht weg oder tut den in den Keller oder recycelt den oder sowas, sondern er nimmt den Computer und ballert den einfach in die Ecke in seiner Couch, und dann liegt der da, und dann hat er das nächste Notebook irgendwann gekauft, 3 Jahre später, und hat das dann wieder in dieselbe Ecke geballert, und seitdem liegt das da.
Und das ist für mich das Indiz, dass es ihm egal ist. Weil du hast ja immer die Option, Sachen aufzuräumen. Es muss nicht so aussehen. Es muss auch nicht, Zeit dann kurz so, ja, hier könnte man sitzen, aber jetzt steht da der neue Kühlschrank und deswegen ist da nicht so viel Platz, wo ich mir denke, ja, da steht der neue Kühlschrank, aber dahinter ist auch noch ein Berg aus leeren Getränkekisten. Ja. Und wenn die weg wären, dann könnte man da sitzen. Aber die stehen da halt, weil es ihm egal ist. So, ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Das sagt er zu irgendeinem Zeitpunkt auch, dass er die ganze Zeit am Computer sitzt. Und deswegen ist ihm das total bewusst, wie seine Wohnung drumherum aussieht. Und ich finde, das merkt man halt. Weil dieses Setup sieht, ich kenne mich jetzt mit so PC-Gaming nicht so aus, ich weiß nicht, wie teuer so ein Computer ist, aber sind ja mehrere tausend Euro.
Ja, würde ich schon sagen.
Wenn der richtig krass ist. Ja, ja, ja. Und dann hatte er auch noch so einen krassen Tisch, den man so Höhen verstellen kann irgendwie und den er aber nicht Höhen verstellen kann, weil er vergessen hat, Kabel zu kaufen, die lang genug sind. Und deswegen muss er da trotzdem regulär davor sitzen. Aber ich glaube, das ist halt einfach so, nee, Gaming ist mir wichtig und da stecke ich Geld rein und drumrum. Das muss halt irgendwie nur funktionell für mich funktionieren. Ich gehe in die Küche und mache mir da meine Fertigpizza. Und dafür benutze ich die Küche, aber ich sitze da nicht rum oder ich schneide da nicht stundenlang Gemüse oder so. Und ich finde, das zieht sich durch diese komplette Tour irgendwie, dass ihm halt alles andere egal ist. Und dann dachte ich mir dann auch, vielleicht hat er auch nicht so oft Besuch. Ne? Also, weil ich finde, selbst wenn man, ich habe auch mal in einer richtigen Assi-Wohnung gewohnt, Einzimmerwohnung, bin ich von Schöneberg nach Neukölln gezogen, vor 12 Jahren oder so. Und da waren die Dielen kaputt und der Putz ist von der Decke gefallen, wenn die Luftfeuchtigkeit im Bad gestiegen ist, weil man ja im Bad ja auch mal duscht oder so. Und das war auch richtig, richtig schlimm. Aber wenn Leute zu Besuch kamen, dann habe ich halt aufgeräumt. Und wenn ich aber wirklich wusste, ich bin jetzt, keine Ahnung, krank, dann sah meine Wohnung auch noch mal doppelt asozial aus. Ja. Einfach, weil man dann nicht dieses hat von wegen, okay, keine Ahnung, meine Gegebenheiten, meine Möbel sind alle mega günstig, weil ich habe kein Geld. Ich habe nicht viel Platz, um Sachen zu verräumen. Aber wenn Leute kommen, räumt man halt auch auf.
Und ja, ich glaube, so sah meine erste Wohnung auch aus. Aber ich glaube, was mich am meisten schockiert, ist, dass er sagt, er hätte aufgeräumt.
Ja, also, das finde ich auch seltsam.
Aufgeräumt Zustand.
Aber ist es auch Image vielleicht? Also nicht dieses Image auch
ein
bisschen?
Ich glaube, manchmal frage ich mich, ob sozusagen, ob dieses ganze Ding, ne, vielleicht ist er nach diesem Dreh, macht er einfach die Tür auf, die Wohnungstür. Und es stellt sich raus, dass alles spielt einfach nur in seiner riesigen Garage von seiner Villa, wo sie diese Fake-Wohnung mit Holzwänden aufgebaut haben. Und dann geht er raus und duscht sich erstmal und lebt ein normales Leben. Keine Ahnung. Aber was ich ja nicht verstehe, ist diese krasse Diskrepanz. Wenn man sich anguckt, der hat jetzt über 1 Million Abonnenten, ist ja auch super close mit Unge. Unge, einer der reichsten Menschen in Deutschland. Also jetzt nicht mehr, jetzt sind wir jetzt Madeira. Und dann Tanzverbot, der augenscheinlich basierend auf den finanziellen Gegebenheiten seiner Kleidung, das Essen, das er kauft, also es sei denn, er spart das alles, was echt geil wäre, würde ich ihm wünschen, scheint der auf YouTube um einiges weniger zu verdienen als zum Beispiel auch ich, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil er hat ja irgendwie 6-mal so viel Abonnenten, macht einfach 100-mal so viele Videos wie ich. Mhm. Wie kann das sein? Und dann hast du Unge, der irgendwie nochmal 3-mal so groß ist und dann hast du nochmal ganz andere Sphären. Das ist, glaube ich, das mich so wundert. Also vielleicht macht er einfach kein Geld, weil alles werbeunfreundlich ist und er auch keine Kooperationen und Placements hat oder so und auch niemand ihm irgendwie jetzt über Kanalmitgliedschaften wie bei Unge oder sowas Geld gibt. Oder aber es ist ihm halt einfach so egal, er investiert sein Geld in andere Sachen. Kann man ihm auch wünschen. Also vielleicht ist es ihm einfach nicht wichtig und dann ist es ja auch okay. Aber ich fand so im Kontrast, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich diese beiden Videos mal anzugucken.
Dazu noch ein letzter Einwurf. Was mich am meisten gestört hat, war, dass er vor allem die ganze Zeit sein Gesicht gefilmt hat und nicht die Wohnung. So, er läuft die ganze Zeit, man hat immer so die Kamera ist so kurz unter seinem Kinn. Man sieht die ganze Zeit so seinen Mund, wie er sagt so, Leute, ja, da hinten liegen noch Sachen. Aber er zeigt diese Sachen halt immer erst, nachdem er so 5 Minuten gesprochen hat. Das hat mich sehr wütend gemacht.
Wie man auch sehr gut Geld verdienen kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir eine schönere Wohnung leisten, ist OnlyFans. Das Jahr haben wir jetzt im letzten Jahr besprochen, mit einer der Trends 2020 gewesen für viele Content-CreatorInnen, auch in Deutschland, dass YouTuberinnen vor allem, weiß nicht, fällt jetzt kein YouTuber ein, angefangen haben, OnlyFans-Accounts zu erstellen und damit auch Geld zu verdienen. Und auch sehr gut Geld zu verdienen. Man sieht dann auch immer wieder so Posts, gerade im internationalen Raum, wo Leute ihre Einnahmen posten und irgendwie sagen, dieses Haus, was irgendwie über 1 Million kostet hat, habe ich nur durch meine OnlyFans-Einnahmen bezahlt und so weiter. Und das dachte sich jetzt auch Gabi De Martino. Die hat einen YouTube-Kanal zusammen mit einer Freundin, Niki und Gabi, 9,6 Millionen Abos auf YouTube. Also die ist eine große YouTuberin, eine große Influencerin, hat auch einen eigenen Kanal nochmal, wo sie 3,2 Millionen hat, hat einen Insta-Account mit 4,4 Millionen Followern. Also die ist sehr, sehr erfolgreich und wahrscheinlich auch sehr wohlhabend und hat aber trotzdem gedacht, ich muss nochmal ein bisschen mehr Geld auf OnlyFans machen und hat ein Video verkauft für $3. Also bei OnlyFans funktioniert es ja so, dass man, glaube ich, so ein Abo abschließen kann Und dann muss man aber zusätzlich noch Geld bezahlen teilweise für manche Inhalte.
Ja, ja, also ich verstehe auch nicht genau, wie also das funktioniert. Ich habe da auch nie reingeguckt.
Ich kenne nur, dass das so ein Abo-Modell ist.
Genau.
Und man irgendwie monatlich halt Geld bezahlt, aber anscheinend kann man auch einzelne Videos dafür vielleicht verkaufen. Ich weiß nicht, ob das dann innerhalb des Abos ist oder ob man die separat auch einzeln kaufen kann. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie ein Video verkauft für $3. Das ist 35 Sekunden lang und das heißt won't put my panties on. Also ich will meine Unterhose nicht anziehen. Was natürlich die ganzen Fans, ne, die denken sich, wow, jetzt kommt hier krasse sexueller Inhalt. Das möchte ich auf OnlyFans. Ja, stellt sich raus, das ist ein Video von ihr als Kleinkind, wo sie ihre Unterhose nicht anziehen wollte, aus dem Familienarchiv. Das kam nicht so gut an, auch bei ihren Fans nicht. Und sie wurde dann von OnlyFans runtergeschmissen.
Bei ihr war ein ganz klarer sexueller Kontext ja auch da. Weil sie das im Vorfeld, also zum einen, ne, mit die Leute, wenn die diese Zusatzinhalte kaufen, wissen die ja vorher nicht, was sie da kaufen. Sie hatte das nur mit diesem Won't Put My Panties On irgendwie so angeteased. Und ich glaube auch noch mit so einem Zwinker-Smiley. Und hatte davor auch noch ein Bild gepostet oder postet auch allgemein Bilder auf ihrem OnlyFans, die sehr freizügig sind und die offensichtlich eine sexuelle Komponente auch haben. Und dieses Video von ihr ist quasi, wie sie als Kind dann irgendwie so kichernd ihr Kleid hochnimmt und man dann halt sieht, dass sie sich ihre Unterhose nicht angezogen hat. Und sowas zu verkaufen auf einer Plattform, die primär für sexuelle Inhalte genutzt wird, ist ja grundlegend schon mal schwierig. Und dann hat sie sich vor allem aber auch noch damit gerechtfertigt, dass sie überhaupt nicht versteht, wie Leute glauben könnten, dass das in einem sexuellen Kontext steht.
Ja.
Und das ist so mit das Absurdeste, finde ich eigentlich.
Ja, vor allem, also wer würde das denn kaufen wollen? Also warum will einfach jemand dieses Familienvideo kaufen? Also ich glaube, der Kontext ist wirklich so, natürlich ist es schon fragwürdig, wenn deine Mutter irgendwelche Kinder-Badewannen-Fotos auf Facebook hochlädt. Aber wenn sie anfangen würde, diese Fotos auf Pornhub hochzuladen, dann wäre es eine andere Situation.
Ja, nochmal. Ja, ja.
Also das ist so ein bisschen das Problem. Und anscheinend ist jetzt auch das FBI eingeschaltet worden. Also mal gucken, ob sie dafür noch mehr Ärger bekommt.
Fans haben sich öffentlich auf jeden Fall schon, auch gerade auf Twitter, sehr negativ dazu geäußert und meinten, es reicht ihnen jetzt. Also ich glaube, die hat sich da auch unabhängig von FBI-Ermittlungen und so genereller medialer Schelte, das auch so ein bisschen mit ihren Fans kaputt gemacht.
Ein anderer Shitstorm gab es diese Woche auch in Deutschland. Grüße gehen raus an Offen und Ehrlich, die das so ein bisschen ins Rampenlicht gezogen haben. Und zwar, es geht um die Tip-Tap-Family-Tube. es ist eine Familie, die gefühlt 30 YouTube-Kanäle haben. Sie haben ihren Familienkanal, der heißt irgendwie Ash & Max. Dann hat der Junge selber, der Ältere hat selber noch mal einen Kanal. Die Mutter hat aber auch noch einen eigenen YouTube-Kanal. Der Vater hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Alle haben YouTube-Kanäle.
Gaming-Kanal noch. Es gibt einen Musikkanal. Und Chrissy, von der ich erst dachte, dass es die Schwester von Max und Ash ist, die aber anscheinend die Freundin von Max ist, was ich heute früh erst herausgefunden habe, als ich mir dachte, Moment.
Warum macht der mit seiner Schwester rum?
Nee, es war wirklich so ähnlich. Ich dachte, Moment. Nachtroutine, unsere Nachtroutine. Ich so, wer nimmt denn sowas auf mit seinem Bruder? Und dann dachte ich mir so, ach so, ja, okay. Und dann habe ich es verstanden. Nee, es gibt sehr viele Kanäle und alle machen so ein bisschen das Gleiche. Das sind größtenteils so, ja, Vlogs einfach.
Ja, und es ist schon, also ich glaube auch so von der Art und Weise, wie die heißen, also würde ich schon sagen, die Zielgruppe sind schon Kinder. Also es ist so ein typisches Familiending. Aber jetzt nicht wie so Familienvlogger, wie sich früher war in Amerika, Shay Carl, der war so ein ganz großes Ding und so, das haben dann irgendwie aber auch alle geguckt. Das ist schon, zieht schon sehr stark ab, auch auf jüngere Leute und die Kinder sind noch relativ jung, obwohl ich glaube inzwischen der ältere Junge ist schon auch nicht mehr, ist jetzt Teenager, aber sozusagen, die haben glaube ich auch schon, machen das schon ein bisschen. Und die sind jetzt aber im Gespräch, weil der Vater ist richtig deep in die Verschwörungstheorien eingestiegen. Auf seinem Kanal Adrian Online hat er 83.000 Abonnenten. Der größte hat über 700.000. Aber auf seinem persönlichen hat er angefangen, ja, so ein bisschen einfach mal Stimmung zu machen. gegen diese Fake-Pandemie und diese Masken und gegen Impfen. Und es gibt eine Stelle in dem Video, was inzwischen gelöscht wurde, die offen und ehrlich mit reinpackt in ihr Video, wo er behauptet, er würde sich einen Pfeil und einen Bogen kaufen, also einen richtigen auch, und dann vom Balkon her Leute abschießen, die ihn impfen wollen. Also der dreht wirklich krass am Rad. Und was dann noch dazu kommt, ist, die haben auf einer Querdenken-Demo oder zumindest auf so einer Corona-Gegner-Demo haben die ein Fantreffen gemacht mit Kindern.
Weil sie waren ja eh schon in Berlin, dann hatten sie genau. Sich gedacht. Ja.
Dann gibt es auch noch Sachen, dass sie tragen dann bei Fan-Fotos keine Masken. Und der Vorwurf ist natürlich, ihr habt eine ganz junge Zielgruppe, ihr habt richtig viele Follower, sein Kanal immerhin mit 80.000 ist jetzt auch nicht gerade klein und verbreitet in dem Kontext krasse Verschwörungstheorien. Und der Ansatz von Offen und Ehrlich, den fand ich auch ganz spannend, weil man kriegt nicht so wirklich mit, wie die anderen Familienmitglieder dazu stehen. Mhm. Es wird so ein bisschen deutlich, dass sie jetzt nicht sozusagen irgendwie miteinander deswegen streiten, aber man merkt schon, dass sie alle das nicht für so einen klugen Move halten. Ob das jetzt rein aus Business-Perspektive und aus Abonnentenperspektive von denen so angesehen wird. Aber sie versuchen schon immer wieder so den Vater so ein bisschen runterzuholen und irgendwie so Ausreden zu präsentieren und das Thema zu wechseln. Aber ja, also das ist auch so eine Familie, die, finde ich, dadurch sich ja komplett jegliche Kooperationsmöglichkeiten auf Ewigkeiten gerade verbaut hat. Weil als Marke möchte ich nicht unbedingt mit jemandem arbeiten, wo ich weiß, die haben hier irgendwie krasse Verschwörungstheorien an Kinder rausgehauen.
Das ist ja auch insofern ganz, also mich hat das so ein bisschen erinnert an diese Wendler-Laura-Situation,
ja,
wo sie sich ja auch öffentlich nicht so wirklich dazu geäußert hat. Wo man ja aber denkt, gut, aber sie trägt das sicherlich irgendwie mit. Und bei dieser Familie auch, also selbst die Mutter, also die Frau von diesem Adrian, ich glaube, der ist Marina.
Das kann sein, ja.
Irgendwas mit M, weil ihr YouTube-Kanal heißt auch so ähnlich. Die sieht da immer so ein bisschen unangenehm berührt aus und läuft dann da so nebenher. Es gibt so eine Szene, die ist auch in einem Offen und Ehrlich-Video mit drin, wo er dann wieder anfängt irgendwie von wegen, ja, hier alles scheiße. Und sie ruft dann im Hintergrund, oh, wir sollten mal den Landwirtschaftssimulator spielen, so, ne? Und das ist, man hat schon das Gefühl, dass sie das nicht so geil findet, dass er das so öffentlich erzählt. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, findet sie das nicht so geil, weil sie einfach einer komplett anderen Meinung ist? Oder findet sie das nicht so geil, weil sie halt den Business-Aspekt im Kopf hat und sagt, wir machen uns hier gerade alles kaputt? Und es wirkt ja schon so, als würde diese Familie auch, wie es ja dann häufig ist irgendwie, dass die Eltern dann auch mit davon leben, dass die Kinder da auf YouTube so groß sind, weil der Vater schneidet wohl auch die Videos, auch von sämtlichen Kanälen und präsentiert sich da ja auch immer sehr. Die haben so ein Video vor 2 Tagen hochgeladen zu Nikolaus irgendwie und ist auch immer sehr, sehr präsent im Bild und zeigt sich da auch sehr gerne.
Von der Rampensau, ja.
Ja. Und das ist natürlich schwierig und was ich einfach komplett wahnsinnig finde, ist dieses, ja, Leute, hier Fantreffen in Berlin am Rand der Querdenker-Demo, wo halt wirklich Rechtsextreme in Teilen auch sind. Also das ist ja wirklich eine bewusste Gefährdung auch einfach von jungen Menschen, die offensichtlich deren Zielgruppe sind.
Ja.
Und
also generell Fantreffen, also jeder, der ein Fantreffen in der Pandemie macht, schon mal direkt 10 Minuspunkte auf jeden Fall. Was bei ihm noch dazu kommt, also es ist eine Sache zu sagen, so, keine Ahnung, ich möchte keine Maske tragen oder sowas. Eine andere Sache, auch noch mal homophobe Sachen über Jens Spahn zu posten, was der Vater auch noch gemacht hat. Ne? Also,
der hat eine Telegram-Gruppe nämlich auch.
Und das
noch.
Auch, ja. Also sagen, die machen sich auf ganz vielen Ebenen sehr unbeliebt. Deswegen fand ich es auch sehr spannend, dass sie tatsächlich offen und ehrlich auch ein Interview gegeben haben. Aber ich merke das in letzter Zeit sehr viel. Ich habe das auch im privaten Umfeld sehr viel in meiner Familie, dass mehrere Leute Corona leugnen, das nicht ernst nehmen. Jetzt auch zu Weihnachten macht das die Situation sehr spannend, wie das bei uns wahrgenommen wird, wenn man sagt, so, ich möchte nicht gerne meine 90 Jahre alte Großmutter sehen an Weihnachten. Wir hatten neulich im Freundeskreis auch so eine Debatte, wo sich so durch die Blume rausgestellt hat, dass jemand, also solche krassen Verschwörungstheorien glaubt, aber mit jemandem zusammen ist, von dem wir sehr sicher sind, dass das nicht so ist. Und da haben wir uns auch gefragt, wie kann man denn in dieser Beziehung bleiben? Klar ist Liebe vielleicht auch mehr als das, aber wenn ich wirklich merke, die Person, die ich liebe, dreht gerade, also bei Eltern, bei Tanten, bei Onkels, Großeltern, sowas, das finde ich nochmal so eine andere Sache. Aber wenn meine Freundin jetzt morgen kommen würde und sagen würde, yo, übrigens, Bill Gates will uns alle chippen und die Weltbevölkerung auf 500 Milliarden Menschen reduzieren mit Hilfe eines Impfstoffs, dann würde ich, glaube ich, auch nicht lange in dieser Beziehung bleiben können, solange ich diese Person, also solange ich die Person liebe, weil du merkst, du bist ja, also, ne, du wirst ja versuchen, alles zu machen, die da rauszuholen. Aber wenn das nicht klappt, was machst du dann? Also, das ist richtig schlimm. Ich glaube, das zerstört auch gerade Familien und aber auf so diese, auf diesem Beziehungslevel habe ich es noch nie gesehen. Also, was macht denn diese Mutter von irgendwie mehreren Kindern, deren ganzen Business zusammen mit diesem Mann verknüpft ist, wenn die jetzt wirklich der Überzeugung ist, mein Mann ist durchgedreht und hau das alles in die Welt raus, was sind denn deine Optionen? Machst du dann Schluss oder sagst du, ich liebe den so sehr, ist mir scheißegal, was der glaubt, auch wenn er offensichtlich gerade mental am Rad dreht?
Ich kann mir vorstellen, dass die halt einfach, wenn sie die Meinung nicht teilt, dann halt die Dimension für sich nicht so versteht. Oder das einfach nicht so schlimm findet. Ich denke, ja gut, aber der reißt meinen Kindern jetzt nicht die Maske vom Gesicht, wenn die im Supermarkt die Maske aufziehen, um einkaufen zu gehen. Ja. Oder der läuft jetzt nicht bei der Querdenker-Demo mit und schlägt auf Polizisten oder gegen Demonstranten ein.
Ja, aber er läuft trotzdem auf der Demo mit, wo andere das wiederum tun voll. Und akzeptiert das. Und das ist auch schon für mich so, what?
Ja, aber du siehst ja auch, wenn Journalisten, Journalistinnen bei solchen Demos sind und mit Leuten sprechen, die damit laufen, die glauben ja auch nicht, dass sie mega radikal sind. Weil es sind ja auch genug Menschen, die sagen, ja nee, aber finde ich jetzt schon irgendwie, dass es doof ist und hier, ich arbeite in der Kulturbranche oder wo auch immer und wir gehen hier alle gerade kaputt. Also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist für Leute einzusehen, dass sie selbst gerade die Bösen sind. Und komplett weit draußen sind.
Das ist dieser Sketch von, ich glaube, Mitchell Webb ist das aus England. So ein Sketch, wo die beiden Nazis sind und dann einfach sich kurz zueinander umdrehen. Der eine sagt so, are we the baddies? Genau, also diese Reise, warte mal, machen wir hier gerade die bösen Sachen? Weil, kann das sein? Das kann doch nicht sein. Sind wir die Gegenseite? Vielleicht fehlt diese Realisation.
Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich mega verurteilenswert.
Ja, und ich glaube, gerade wenn du diese Verantwortung hast mit dieser Reichweite, dann ist es nochmal was ganz anderes, dich vielleicht auch nochmal wirklich besser zu informieren, als wenn du jetzt einfach meine Tante bist. Jetzt ist das nächste große Ding. Man sieht das gerade bei Robs Chips zum Beispiel. Crispy Rob hat eine eigene Chipsmarke. Luca war einer der ersten mit der Luca-Pizza, die groß bekannt wurde, weil die zurückgerufen werden musste, weil irgendwie Plastik auf der Pizza war. Und jetzt ist das nächste, Shirin David mit Dirty. Dirty.
Das ist auch so ein, das ist ja klar, ist ein Wortspiel.
Ist ein gutes Wort, das passt auch zu ihr. Und es ist ein Eistee, es ist eine neue Eistee-Marke. Und da gab es direkt Beef, weil nämlich Capital Bra auch einen Eistee rausbringt, der heißt Brattee.
Ich hatte das so verstanden, dass sie dazu aufgerufen hat, dass es eben kein Beef geben sollte, sondern dass man sich gegenseitig...
Sie hat schon abschwichtigend gesagt, jo, wir können alle unseren Tee rausbringen, chillt mal, Leute. Aber es ist schon so, ich arbeite seit 8 Monaten an meinem Tee, Leute, also seit 8 Monaten mischt die den ganzen Tag Tee und probiert den und findet den besten Tee raus. Aber ich find das sehr spannend, das erinnert mich so ein bisschen immer an Höhle der Löwen. Und es entspricht auch so einer Strategie, die ich tatsächlich sehr klug finde. Nämlich den Hype als Persönlichkeit zu nutzen, nicht mehr Produkte von anderen Menschen zu promoten, sondern eigentlich einfach eigene Produkte zu releasen. Dann hast du machst dieselbe Werbung, hast aber gleichzeitig natürlich einen viel größeren Incentive dahinter auch für die Community, weil es halt deins ist. Das ist irgendwie cooler, als wenn du jetzt irgendwie Werbung für Nesty machst. Das ist einfach, ich trinke Dirty, weil ich finde Shirin David geil. Das ist ein geiles Produkt und das ist ein geiles Image. Und anstatt, dass du halt irgendwie deine Product Placement Fee bekommst, die ja sozusagen einfach nur aus der Gewinnmarge das Marketingbudget ist, so, gehört dir plötzlich die ganze Marge. So, die gehört plötzlich komplett Nesty. Was, nee, das ist krass. Und ich glaube, die Gewinnmargen sind da um einiges höher. Bei Capital Bra wurde angeblich schon mehrere Millionen verkauft von dem Tee, der noch gar nicht draußen ist. Leute, es ist, ob so viele Leute diesen Eistee vorbestellt. Wer macht denn auch sowas? Also, dann sagt so, nächsten Sommer habe ich richtig Bock auf Tee. Ich bestelle mir jetzt schon mal eine Palette vor.
So. Ich verstehe sowieso, also warum denn Eistee eigentlich? Trinkt noch irgendjemand Eistee? Ich weiß, dass es immer wieder Versuche gibt, so zu tun, als wäre Eistee gesund. Hat da kürzlich auch irgendwo so eine Werbung gesehen von wegen hier und unsere Blätter sind alle handgestreichelt und dann werden die hier weiterverarbeitet. Und im Schluss ist aber auch wieder 90% Zucker drin, wie in jedem scheiß Eistee. Also es muss ja offensichtlich mehrere kluge Marketingmenschen unabhängig voneinander gegeben haben, die gesagt haben, Eistee wird das Ding 2021. Und ich sehe es noch nicht so richtig kommen, vor allem, weil ich finde, dass Eistee auch immer sehr, sehr ähnlich schmeckt.
Das stimmt. Aber vielleicht ist genau das Geheimnis. Wenn alle Eistee gleich schmeckt, ist es ziemlich egal, welchen du kaufst. Also ich finde auch gerade so Pfirsich-Eistee, ob der jetzt von Lipton ist oder von Nesty oder von dieser Fuse jetzt hier, von Coca-Cola, glaube ich auch.
Pfanne gibt es ja auch noch.
Pfanne gibt es auch noch. Ich finde so gerade so Pfirsich und Zitrone, so diese Standardmarken, die schmecken eigentlich alle immer sehr ähnlich.
Ja.
Vielleicht ist das Geheimnis. Wenn es sowieso egal ist, wenn du kaufst, dann willst du vielleicht die ein oder andere Marke nicht kaufen, weil sie nicht nachhaltig ist oder keine Ahnung was. Und dann sagst du, dann kauf jetzt einfach halt Dirty oder Bra-Tee. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie viel mehr Influencer darauf aufspringen, weil, ne, also inzwischen es ja auch Firmen gibt, die nichts anderes machen, außer mit Influencern gemeinsam solche Produktlinien zu entwickeln. Und das ist tatsächlich wirklich so wie Höhle der Löwen. Ne? Du musst halt dann, ich glaube, die Luca-Pizza, die war dann bei Real oder sowas. Mhm. Und da war sicherlich auch noch Teil des Ganzen dann sozusagen, ne, das ist ja ganz wichtig bei solchen Produkten, dass du in diesen Supermärkten gelistet bist.
Mhm.
Weiß man von Ralf Dümmel. hast du Höhle der Löwen mal geguckt?
Nur mal ja. So beim Durch. Ja, bin ich so
Fan. Ich bin großer Fan. Die sind aber dann, also ich glaube, Robs Chips sind zum Beispiel nur bei Kaufland. Und das ist dann gleichzeitig wahrscheinlich auch so ein Ding im Sinne von so, hey, ich mache auch gleichzeitig noch Werbung für euren Supermarkt. Und das ist für die Supermärkte geil, dass du da sofort einen präsenten Platz bekommst, was ja schon ganz viel beiträgt.
Capital Bra Pizza, wo gab es die denn? War das Aldi? Keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, dass das ist der nächste Move. Der nächste Move ist, dass wir einfach anstatt, dass wir so die, ne, wir haben, anstatt dass wir irgendwie Dr. Oetker und Coca-Cola und Nestle und so die ganzen großen Food-Konzerne haben, hier so Mars und so, haben wir in Zukunft nur noch Influencer-Brands. So, ich gehe in meinen Supermarkt meines Vertrauens und entscheide mich, möchte ich jetzt die Felix von der Ladenfladen kaufen oder das sind doch gute Produkte, Montana Black Lakritz. Weil es schwarz ist? Ich habe keine Ahnung.
Ich überlege gerade, was wäre gut für Montana Black? Mir nicht.
Ach, der hatte doch letzte Woche auch so ein Ding. Schokoküsse wären ganz gut für Montana Black, weil der hatte nämlich letzte Woche einen Stream.
Oh, da habe ich Angst, dass es direkt offensive wird.
Es war offensive.
Oh ja, natürlich.
Er hat einen Stream gemacht zusammen mit Knossi und sie haben irgendwie, haben so auf Memes, glaube ich, reagiert oder Bilder, die Community ihnen geschickt hat, wie auch immer. Und da war halt ein Brötchen mit einem Schokokuss in der Mitte. Und Montana Black direkt so, ja, wisst ihr noch, wie das früher hieß?
Oh,
und
sprechen sich aus.
Und Knossi, der, glaube ich, auch parallel gestreamt hat, also das lief auch bei ihm live, hat dann direkt gesagt, so, sag's nicht. Dann haben die sich so, kappeln die sich so, Montana Black so, was soll ich denn machen, das hieß früher so. Und dann Knossi so, nee, sag's nicht. Und dann sagt Montana Black irgendwie, ja, nur weil du jetzt auch streamst, sag ich nicht. Und dann sagt Knossi so, nee, sag's nicht, du kriegst den Bann. Und dann sagt aber Knossi auch, das ist auch wieder sehr geil, sag's nicht, weil du nicht rassistisch sein solltest, sondern er sagt, du weißt doch, wie heutzutage entschieden wird.
Ach.
So, von wegen Twitch sind ja die politisch Korrekten und die werden gegen dich entscheiden, obwohl es eigentlich okay ist, aber sozusagen die sind ja so. Ja.
Vielleicht will sich Montana Black immer mit seinen Sprüherkumpels, die ja sicherlich in irgendeiner Art und Weise in der Hip-Hop-Kultur verwurzelt sind, darüber unterhalten, wie die es so finden, wenn man das N-Wort sagt und sich drauf feiert als weiße Person. Nun ja, was mich noch interessiert, für welches Produkt, was könntest du dir für so ein Produkt vorstellen, wo du Werbung für machst?
Ich habe ja tatsächlich schon eins, Robbie Bubble Kindersekt. Das immer noch irgendwie Leute nicht kennen und jedes Jahr an Silvester oder sowas werde ich in 70 Posts, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber werde ich irgendwie in 70 Posts auf Twitter getaggt, so, hast du deine eigene Marke, weil irgendwie jemand mal wieder Kindersekt zu Hause hat. Genau, das ist einfach ein Zufall und ich glaube, ich war tatsächlich zuerst da und dann kam Robbie Bubble, also der Name Rob Bubble, den gab es schon vorher, weil ich halt wirklich so heiße. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht so wirklich, weil ich habe jetzt nicht so eine Leidenschaft für irgendwas.
Ja.
Und ich bin ja auch überhaupt nicht in diesem Food-Bereich. Ich habe auch Kleidungsmerchandise nie rausgebracht, weil ich immer den Sinn nicht gesehen habe, weil ich bin überhaupt nicht modisch unterwegs. Ich würde es voll gerne mal machen, aber also irgendwie so eigene Produkte zu haben, einfach weil ich es irgendwie cool finde, ist dann so eine ganz andere Challenge, so eine eigene Firma nochmal aufzubauen, die sowas ganz anderes macht, nämlich so Produkte zu verkaufen. Deswegen gucke ich auch Höhle der Löwen gerne, weil ich finde das einfach so aus Business-Sicht spannend, so eine Firma aufzubauen, die so unendlich skalieren kann, theoretisch. Dass man sowas aufbaut, wo du einfach, ne, du musst dann irgendwie die Waren irgendwo herbekommen. Ich finde auch Sallys Welt ist da zum Beispiel richtig krass.
Mhm.
Die bewundere ich sehr. Die halt wirklich, die fliegen dann in die Türkei und gucken sich an, so, wie knüpfen die hier Teppiche? Und dann sagen sie, okay, den Teppich finde ich geil, knüpft mir mal 100 Stück davon und wir packen die bei uns in den Shop. Und dann gehen sie den nächsten Ding und sagen so, okay, was töpfert ihr für geile Vasen? Geile Vase. Können wir die irgendwie individualisieren, dass jede Vase von mir handgerollt wird und ich mache das selber? Geil, verkaufe ich in meinem Shop. So, also die machen das irgendwie richtig, richtig cool. So, das ist halt einfach, ich glaube, Sallys Welt ist auch eigentlich viel mehr ein Unternehmen, was in diesem Backkosmos alles verkauft, was es gibt. Und dann macht sie Videos, um das zu promoten. Aber das ist halt eigentlich ja erst aus diesen Backvideos entstanden.
Ja.
Und das macht bei ihr halt völlig Sinn. Das macht auch beim Crispy Rob völlig Sinn, als jemand, der so Kochvideos macht, dass er irgendwie seine eigenen Chips oder auch andere Food-Produkte irgendwie anbietet. Und keine Ahnung, Eistee, habe ich jetzt nicht so wirklich die Verknüpfung, oder auch Pizza bei Luca, weiß ich nicht. Aber ich hätte da schon Bock drauf. Aber ich glaube, man müsste schon irgendwie ein Produkt finden, was ich so richtig geil finde, wo ich denken würde, so, da stehe ich dahinter. Und da kann ich auch mit meiner Leidenschaft für das Produkt was zu beitragen, dafür, dass es wirklich qualitativ besser ist oder Dinge besser macht als andere Produkte, die irgendwie herkömmlich beliebt sind. Weil sonst sagen musste das, dann ist es ja auch wieder so ein Sales-Job, dass du sagst so, hier ist mein mittelmäßiges Produkt, was genauso scheiße für die Umwelt und die Arbeitsbedingungen ist, wie alle anderen auch und genauso kacke schmeckt, aber ich mache damit mehr Geld. Also es ist ja irgendwie so, klar, ich finde es immer noch besser, als Werbung zu machen für irgendwie was anderes, wo du es gar nicht unter Kontrolle hast, weil da kannst du wenigstens mit deinem Namen irgendwie dafür stehen, so Babynahrung. Aber ja, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie noch nicht so eine richtige Vision dafür gehabt, weil es irgendwie gefühlt gibt's das alles schon. Aber dann sehe ich halt, dass irgendwie zwei Leute Eistee rausbringen und denken so, ich trinke auch absolut gerne mal einen Eistee.
Also ich habe eine Vision, aber leider keine Reichweite. Aber wenn es das jetzt trotzdem jemand hört, der da Interesse dran hat, mit mir zusammenzuarbeiten.
Ja.
Ich würde sehr gerne meine eigene Cremant-Marke haben und vegane Mini-Salamis. Also kennst du diese Mini-Salamis?
Ja, ja.
Und ich versuche aber kein Fleisch mehr zu essen, aber ich liebe Mini-Salamis. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe im Supermarkt, tut es mir so im Herzen weh, dass ich das nicht mehr kaufen kann. Aber warum nicht? Es gibt doch auch mittlerweile mega geile vegane Pseudowurst und so. Warum gibt es keine veganen Mini-Salamis?
Es gibt eine richtig gute Fleischwurst. Es gibt diese ich glaube, die sind nicht vegan, sondern vegetarisch.
Mhm.
Aber diese vegetarischen Frikadellen, vegetarischen Fleischwurst, ich glaube, von Rügenwalder, auch sehr geil. Aber du hast recht, Salami. Es gibt zwar Salami, glaube ich, von Rügenwalder aufs Brot in Scheiben.
Ja, genau.
Aber so diese Cabanossi-mäßige, knackige, so vegane oder zumindest vegetarische Beefy-Alternative, die auch so knackig ist. Da brenne ich jetzt auch dafür. Vielleicht.
Aber ich habe es zuerst gesagt, das gehört
machen.
Jetzt mir.
Mist. Ansonsten, was vielleicht auch, was vielleicht auch ganz gut wäre, ist einfach generell so in diesem Bereich Sachen, die ich vermisse. Zum Beispiel, was es überhaupt nicht gibt, ist Knoblauchbutter. Vegan. Es gibt so veganen Schmalz, es gibt so veganen Schmalz mit Zwiebeln drin und so. Aber ansonsten gibt es immer nur Margarine. Aber Kräuterbutter, so gute Kräuterbutter, gibt es nicht als Margarinenvariante. Zumindest in keinem Supermarkt habe ich die bisher gesehen.
Das macht gar keinen Sinn. Warum denn
nicht? Weil du die ganz oft zu Fleisch isst, glaube ich. Ganz oft isst du isst du Kräuterbutter ja auf ein Steak oder sowas. Und ich glaube, deswegen vielleicht gibt es das nicht. Aber ich aber bin halt auch so großer fertig, Fan davon.
Es gibt doch auch so fertig Knoblauchbutter-Baguettes zum Aufbacken.
Und auch die gibt's ganz oft nicht ohne Milch.
Ja.
Und das hätte ich gerne. Also ich habe, glaube ich, noch keins gefunden ohne Milch. Und deswegen, vielleicht ist das einfach unser Business jetzt.
Ja.
Okay. Wir machen einfach eine neue vegane Marke auf für, oder zumindest vegetarisch, für geile Produkte, die es noch nicht gibt, die wir vermissen.
Ja.
Ja?
Finde ich gut.
Okay. Da könnte ich auch dahinter stehen, weil da habe ich Bock drauf. Und da füllt man auch, das ist auch eine Sache, wo man eine Lücke füllt von etwas, was es eben noch nicht gibt. Also es ist noch was anderes, als einen neuen Eistee rauszubringen, von denen es 200 Sorten gibt, sondern einfach zu sagen, so, wir haben ein Problem gesehen und haben uns entschieden, dieses Problem als erste zu lösen. Finde ich auch gut.
Ja, hervorragend.
Okay, dann haben wir das geklärt. Was für ein Produkt könnte denn Tenna Monjo herausbringen? Die hat doch bestimmt auch ein Produkt schon, oder?
Die hat ganz viel Merch, was, glaube ich, auch gar nicht so krass hässlich ist. Und ansonsten macht die, glaube ich, einfach nur immer viel Werbung für Sachen. Ich muss aber sagen, dass ich ein sehr großer Tenna Monjo-Fan bin.
Dann erklär mir doch mal, wer Tenna Monjo ist. Ich kenne sie nur als Freundin von Jake Paul und Shitstorm-anziehende, Entschuldigungsvideo-drehende YouTuberin.
Genau, also die war, glaube ich, oder wurde auch in Deutschland erst so richtig, richtig bekannt, als sie so eine eigene Convention veranstalten wollte, ja. TennaCon, wo
genau,
dann die tausende Minderjährige bei unfassbar heißen Temperaturen auf einem Parkplatz vor einem Hotel gewartet haben, zu dieser Convention eingelassen zu werden und nicht reingekommen sind, weil das überhaupt nicht richtig organisiert war.
Genau, das war parallel zu VidCon, weil sie bei der VidCon irgendwie rausgeschmissen wurde und nicht hin durfte oder sowas.
Genau.
Und es ist ein bisschen so wie ein Fantreffen während der Pandemie machen, hat sie das halt in L.A., ich glaube in Anaheim, also in der Nähe von L.A., aber bei irgendwie halt 40 Grad im Schatten gemacht. Und es war halt also völlig nicht so organisiert, wie es hätte sein sollen. Und das war ein Shitstorm, aber der hat dann danach jetzt mal kurz auch noch mal pausiert, weil sie musste sich für was entschuldigen mit einem Video. Ich glaube, es war Rassismus.
Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt tatsächlich.
Also es gab Vorwürfe von ihren Freunden, die, glaube ich, auch Influencer waren.
Hatte das nicht was mit ihrem Manager auch zu tun, ihrem ehemaligen, dass der sich irgendwie... Weiß ich gar nicht, aber sie ist sehr kontrovers.
Ja, und war mit Jake Paul zusammen.
Verheiratet. Angeblich, sogar. Ja. Also das war ja auch was, ich glaube jetzt ein Jahr her oder so, diese riesige Fake-Hochzeit, womit die unfassbar viele Klicks gemacht haben auch und wo sie dann den Livestream auch irgendwie für $50 pro Person verkauft haben und der dann nicht richtig funktioniert. Also Tenna Monjo ist sehr, sehr kontrovers, sehr eskalativ, auch in ihrem wohl dokumentierten Lebensstil. Ist immer wahnsinnig viel feiern, kifft auch wahnsinnig viel und hat Follower vor allem dadurch bekommen, dass sie total abstruse Storytimes immer erzählt hat. Ich glaube, so eins der bekanntesten Videos da ist irgendwie I got fucked with a toothbrush. Also ich wurde mit einer Zahnbürste penetriert, Fragezeichen.
Ist ein guter Videotitel auf jeden Fall, ja.
Habe ich natürlich auch sofort draufgeklickt, als ich das damals gesehen habe. Ich mir dachte, oh, wirklich? Und dann erzählt sie ja sehr lange, es ist am Schluss natürlich gar nichts passiert. Aber sie hat halt so, und sie hat so eine Art aber, die sehr sympathisch ist und die einen sehr reinzieht. Mhm. Also man hat immer das Gefühl, so ihr Leben läuft komplett aus dem Ruder. Sie kommt aus Las Vegas ursprünglich, auch irgendwie schwierige Familiengeschichte. Und da passieren einfach auch absurde Sachen, an denen sie zu 90% selbst schuld ist. Aber sie erzählt das dann halt auch und schont sich dabei aber auch nicht so wirklich. Mhm. Und das finde ich immer ganz gut. Und sie hatte auch irgendwie, die hat auch mehrfach in Videos schon irgendwie geheult oder auch wirklich irgendwie Bilder von sich gezeigt, die sehr, sehr unvorteilhaft sind, einfach um zu zeigen, nee, und da hatte ich einen kompletten Nervenzusammenbruch. Die hat einmal ein Video gemacht, als Billie Eilish ihr auf Instagram, glaube ich, entfolgt ist, wo sie einfach sich die ganze Zeit nur so weinend in der Badewanne gefilmt hat. Es war hervorragend. Also die ist sehr schwierig in vielen Dingen, aber auch so sehr, Ich finde so ein bisschen Daniela Katzenberger von YouTube.
Okay. Mhm.
Und es gab aber, also ihre Fanbase war nicht mehr ganz so positiv mit ihr, weil Tanner halt einfach sehr, sehr viel Geld gemacht hat, auch in den letzten Jahren. Und nur noch irgendwie Vlogs gepostet hat, wie sie halt krass viel Geld irgendwo ausgibt oder wo sie sich jetzt in ihrem neuen Haus die Haare geil machen lässt und so. Also was den Leuten einfach gefehlt hat, waren ihre Storytimes, dieses absurde Scheißgeschichten, die in der Form nur mir hätten passieren können. Das hat den Leuten gefehlt. Tanner Mongeau hatte dann jetzt auch irgendwie so einen Monat lang gar nichts mehr hochgeladen und hat sich jetzt zurückgemeldet mit einem neuen Storytime-Video und mit dem Versprechen, dass sie jetzt wieder mehr das macht, womit sie groß geworden ist, und erzählt in, weiß ich nicht, einer halben Stunde, wie ihre beste Freundin mit ihrem Fuck-Buddy sie betrogen hat. Und es ist wieder sehr viel los, aber es ist auch sehr, sehr schön. Es wird sehr viel Alkohol dabei getrunken.
Und, aber sind diese Stories echt? Also wir hatten das ja, ich glaube, letztes Mal oder irgendwie auf jeden Fall in den letzten Folgen, dass jemand diese Storytime-Videos auch einfach klaut von anderssprachigen Kanälen und diese Geschichten nacherzählt, eins zu eins. Also weil diese, wie viel Zeug passiert denn jemandem in diesem Leben, dass man erst von der Zahnbürste penetriert wird und dann kommt auch noch die beste Freundin und betrügt einen mit dem eigenen Freund?
Also die Sache ist, die Titel sind natürlich immer absolut Clickbait. Aber bei dieser Zahnbürstengeschichte zum Beispiel, da hat einfach nur jemand behauptet, er hätte die schlafende Tanner mit einer Zahnbürste penetriert, als sie 15 war oder so. Aber das ist nie passiert.
Okay.
So, also da macht sie sich dann schon relativ offen so. Und viele Sachen kann man tatsächlich, und ihre Fanbase ist das auch sehr hinterher, die versuchen das dann immer direkt zu überprüfen.
Okay.
Also sie verwendet zum Beispiel für ihren Fuckbuddy, für diese sehr gute Freundin von sich und für ihren Ex-Freund, nicht um Jake Paul, einen anderen noch, um den es auch geht, andere Namen oder nennt die Namen gar nicht. Und die Fans haben dann innerhalb kürzester Zeit detektivisch herausgefunden, wer da wie gemeint ist und wie das zusammenhängt. Und ich glaube, sie hat das schon, sie wird da sehr gefact-checkt, auch von ihrer Fanbase, weil die wissen, dass da immer gerne mal was übertrieben ist. Aber ich glaube, es ist schlussendlich auch gar nicht so wichtig, ob es stimmt. Also es ist einfach, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Und ich muss sagen, dass ich so Storytime als Format sowieso immer so gefühlt so ein bisschen mehr als Fiktion sehe, die lose auf der Realität basiert, als eine nüchterne Erzählung dessen, was da jetzt wirklich alles so vorgefallen ist. Deswegen, und das macht sie sehr gut. Also die ist für mich eine krasse Entertainerin, wo man nicht so richtig weggucken kann. Und jetzt ist sie anscheinend zurück.
Okay, dann beobachten wir das weiter mit 5,4 Millionen Abonnenten, sicherlich auch von vielen Fans erwartet. Und fast so eine tolle Story wie die Story von Dragon Age. Ein Videospiel von BioWare, eine sehr geliebte Spieleentwicklungsfirma, die aber jetzt in letzter Zeit viele, viele Probleme hatte. Viele Menschen, die da gearbeitet haben, arbeiten da inzwischen nicht mehr, haben das sinkende Schiff so ein bisschen verlassen. Und ja, da gab es jetzt Drama um einen, der auch gegangen ist. Nämlich einer der Sprecher von einem der Charaktere aus Dragon Age hat sich so ein bisschen über den aufgeregt und dann entstand da so ein Beef. Der hat auch irgendwie vorher auch schon so ein bisschen Shitstorm gehabt, dieser Sprecher. Und dann wurde er gecancelt, sagt er zumindest selber.
Genau, also Dragon Age ist eine Spielereihe. Da gibt es drei Spiele. Das letzte ist schon ein bisschen her. Das nächste, also der vierte Teil, wurde schon immer so halb angekündigt. Da wird jetzt bei den Game Awards wohl auch noch mal mehr Informationen dazu kommen. Und eine der Figuren, die in meines Wissens nach in bisher jedem Dragon Age Teil dabei war, war Cullen, der ein Templer ist. Man muss sich die Dragon Age Sache so ein bisschen vorstellen, das ist ein Fantasy-Setting. So, ich würde sagen, so grob Mittelalter auch. Und gibt da aber auch verschiedene, also es gibt Elfen, es gibt Magier, es gibt Zwerge und so weiter und so fort. Es gibt eben auch Templer und Cullen war im dritten Dragon Age Teil, Dragon Age Inquisition, einer der präsentesten Charaktere. und auch eine Romance-Option. Denn bei den BioWare-Spielen, das macht die relativ besonders, kannst du sehr enge Verbindungen zu den Charakteren, mit denen dein Protagonistencharakter interagiert,
aufbauen. Aber nicht so wie in dem Spiel, was wir letzte Woche hatten.
Ja, gut, wobei Dragon Age ja auch, also hat auch Sexszenen, sag ich mal. Aber nicht mit Waifus. Also
nicht deswegen. Mit Waifus, sondern mit Templar.
Ja. Und genau, der Sprecher von, also man muss auch dazu sagen, allgemein BioWare-Spiele sind auch sehr, sag ich mal, liberal und offen in dem, in welchen Formen man Beziehungen eingehen kann.
Ja, absolut. Also gerade Mass Effect, auch nochmal sehr bekannt dafür und so, auch mit Aliens und allem möglichen. Du kannst hier
genau, und auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Genau. Es gab im letzten Dragon Age auch einen Trans-Charakter, wenn ich das richtig im Kopf habe zum Beispiel. Und der Voice-Actor von diesem Cullen ist unabhängig quasi von seinem Job als Voice-Actor für diesen Cullen, aber mehr so in die nicht ganz so liberale Ecke abgerutscht. Also der hat auch einen Podcast, der ist sehr aktiv auf Twitter, feiert da so ja, eher rechte Vordenker, würde ich sagen, wie Jordan Peterson unter anderem, und hat dafür eben schon, bekommt seit längerer Zeit einfach Kritik von Fans, von auch von den Cullenites, so nennen sich die Superfans vom Charakter Cullen.
Und, oh Gott, es gibt immer so Nischen im Internet, über die man denkt so, was ist los?
Aber ist dir auch schon aufgefallen, dass ich immer mit diesen Nischensachen ankomme?
Ja, das ist irgendwie auch sehr gut.
Wenn ihr im Internet unterwegs seid, ihr findet mich in der Nische. So, genau. Und der hat da sehr viel Stress schon mitbekommen. Und deswegen fühlt sich eben dieser Voice-Actor gecancelt. Und dachte sich, hey, wie kann ich alles noch viel schlimmer und unangenehmer und peinlicher machen, als es sowieso schon ist. Ich nehme ein, ich glaube, 40-minütiges Video auf, wo dieser Voice-Actor als Cullen über Cancel Culture spricht.
Ja, aber auch, also muss man dazu sagen, also A, er spricht es nicht einfach nur in der Stimme, weil das ist ja seine Stimme, sondern er spricht es auch mit der expliziten Aussage, ich bin Cullen. Er nutzt die Musik aus dem Spiel und er spricht das jetzt auch nicht einfach so, ja, hallo, hier ist der Cullen, sondern es wird auch mit demselben Pathos und derselben Dramaturgie gesprochen, wie das in dem Spiel der Fall wäre. Also es ist wirklich einfach so, ja. Ne, und dann redet er darüber und redet von sich selbst in der dritten Person. Also ich und mein Synchronsprecher, wir können gar nicht transfeindlich sein, denn Greg, mein Sprecher, hat auch Freunde, die trans sind. Und dann unter diese epische Musik von Dragon Age. Aber ich bin mir sehr sicher, was ich mich halt frage, ist, inwiefern ist das denn Copyright-Infringement, weil er, also klar, die Stimme können sie wahrscheinlich nicht rechtlich sichern, aber dass er so behauptet, ich bin der Charakter und die Musik auch von dem Spiel nutzt, wahrscheinlich nicht erlaubt. Das ist ein bisschen so, stell dir mal vor, irgendwie, keine Ahnung, der Synchronsprecher in Deutschland von James Bond oder sowas wird einfach hingehen und, keine Ahnung, Werbung sprechen als James Bond oder sowas. Ich glaube, da gibt es sehr klare Verträge, was man machen darf und was nicht.
Das glaube ich auch. Und vor allem hat, es gibt auch so einen Tumblr-Account, der halt so seine ganzen Verfehlungen, also diese ganzen kritischen Aussagen und so von diesem Voice Actor auch sammelt. Und der hat Screenshots gepostet davon, wie eben jemand auf Twitter dann auch diesen ehemaligen BioWare-Mitarbeiter gefragt hat, ob das nicht eigentlich auch, ob man da nicht rechtlich was machen kann, weil es ja schon krass ist, dass der sich diesen Charakter dann so aneignet und natürlich aber auch Bewegtbildmaterial und Videomaterial aus diesem Spiel verwendet. Und da meinte diese BioWare, ehemalige BioWare-Mitarbeiter, nee, das ist schon, da kann man schon was machen. Also das ist schon ein Problem. Und dieser BioWare-Mitarbeiter hatte dann auch, glaube ich, an diesen Voice-Actor noch geschrieben, ob der eigentlich wirklich glaubt, dass er jemals wieder nach solchen Aktionen für ein Dragon Age-Spiel irgendwie angeheuert wird. Der hatte auch einen anderen Charakter noch gesprochen in so einem Dragon Age-DLC. Also ja, ist fraglich, inwiefern der wirklich noch mal zu Cullen werden darf. Das Video ist auf jeden Fall unfassbar wahnsinnig. Das wurde auch gelöscht. Es gibt aber so ein Reaction-Video dazu, was noch online ist.
Ja, genau.
Und das ist auch verlinkt in einem Artikel bei Rock Paper Shotgun. dazu. Ja. Also es ist absolut wahnsinnig, wenn man sich für Dragon Age interessiert und sich jetzt wünscht, alle Romance-Entscheidungen, die man jemals getroffen hat, in diesem Spiel rückgängig zu machen, wie ich zum Beispiel.
Ach, du hattest, du, Cullen war dein...
Ja, weil der hatte auch so Suchtprobleme und das hat mich so direkt getriggert. Und dann war ich jetzt wirklich so, ach Mann, ist immer dasselbe.
Ja.
Ja. Nee, ja, es ist sehr, sehr skurril. Es ist wirklich sehr skurril und das kann man sich mal angucken.
Wäre einfach mal so 40 Minuten ultra cringe. Es ist einfach, das ist wirklich wow. So in diesem Charakter sich selbst zu verteidigen, das ist schon. Ja, es ist. Aber Kevin Spacey hat das ja auch gemacht, ne?
Ja, oh
es
Gott.
Es gab doch dieses, wo er von House of Cards seinen Charakter gespielt hat, um sich zu verteidigen gegen die MeToo-Anschuldigungen.
Ich weiß gar nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, dass es eine gute. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum. Bei Kevin Spacey hatte es ja auch noch so richtig harte Serienmörder-Vibes irgendwie. Ja, also das war ja wirklich so.
Weil auch der Charakter ist ja sozusagen noch super creepy.
Ja.
Aber was mich bei dem Kevin Spacey-Ding, glaube ich, das ist ja jetzt doch schon super alt, aber was mich da so faszinierend fand, ist, dass in dem Fall hat er das ja einfach selber aufnehmen können. Aber bei diesem Kevin Spacey-Ding war offensichtlich auch eine Crew beteiligt, die das auch so ausgeleuchtet hat und gefilmt hat, dass es auch ein bisschen gut aussieht. Wer macht das? Wir gehen so, hallo, hier ist Kevin Spacey. Ich würde gerne so tun, als wäre ich wieder in House of Cards und mich verteidigen gegen die Anschuldigungen gegen mich, indem ich richtig creepy meinen Charakter raushole. Und dann so ein Kamerateam einfach so, jopp,
wir sind am Start. Studentenjob.de, ganz elfen, ist immer irgendjemanden, der ein gutes Handy hat.
Ja,
und dich da mal filmt. Man kann ja mittlerweile einfach sehr aufwendig und teuer aussehende Sachen auch sehr günstig machen.
Ja.
Deswegen.
Ja, gut. Vielleicht hat er es auch so gemacht. Vielleicht hat er es auch selber gefilmt. Vielleicht kann er es auch einfach selber gut einleuchten und filmen. Wer weiß. Na gut, dann wissen wir jetzt, worauf du so stehst in Dragon Age. Und wir alle können uns jetzt wieder Cyberpunk widmen, solange wir es spielen können. Ich leider nicht, weil ich kein Gerät besitze, was in der Lage ist, es zu spielen.
Nein, aber du willst es ja auch nicht. Du willst es ja auf einem High-End-PC spielen.
Ja,
also deswegen bist du ja selbst schuld.
Das ist ja auch klar, ich meine, mein PC, den ich aktuell habe, könnte ich tatsächlich nicht spielen. Ich könnte es auf einer PlayStation 4 spielen, aber ja, gut, vielleicht mache ich es doch so. Oder ich hole mir doch noch so hier Google Stadia oder GeForce Now oder sowas mit dem und streame es übers Internet. Ich guck mal. Ich finde jetzt gleich die Lösung zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online ist, wenn er überhaupt hier online kommt, weil vielleicht finde ich eine Lösung und dann verschwinde ich einfach für Monate und zocke nur noch. Das kann auch sein. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann.